So, dann haben wir hier schon das Thema heute. Es geht da um die Themenreihe Gebet und ich denke, ein Teil davon, und da habe ich mit dem Detlef drüber geredet und er hat mich ermutigt, ein Teil davon ist ein ganz wichtiger Teil, das Gebet für Kranke. Ich möchte da gleich mal einsteigen mit der Aktualität in diesem Bereich. Jetzt hoffe ich, dass das klicken geht da. Genau. Das ist ein bisschen zu weit hier noch. Vielleicht kann ich einen Schritt zurückgehen nochmal. Genau. So. Erstmal zum Thema Heilung von der Aktualität her. Dieses Thema wird nicht nur thematisiert von charismatischen Gemeinden mit Heilungsgottesdiensten, wo dann über diese Schiene versucht wird, viele Leute auch Hilfe zu geben, sondern gerade auch im Bereich in unserer Gesellschaft, der auf immer größere Akzeptanz stößt und wo auch eine Quelle entstanden ist für die Suche nach Lebenshilfe, und das ist die Esoterik. Und da kommt jetzt dieser Artikel. Muss ich nach hinten klicken? Ah ja, so geht es. Aus dem IDEA, das ist schon von 2012. Ich habe jetzt wieder einen neuen gelesen, konnte ihn aber nicht mehr verarbeiten. Deutsche suchen Entspannung statt Gott. Esoterik, der spirituelle Sinnmarkt boomt in Deutschland, aber die Kirchen fehlen. Fast an jedem Wochenende findet eine Esoterikmesse statt. Darüber berichtet der Spiegel im Jahr 2012. Wie es heißt, werden auf dem deutschen Sinnmarkt jedes Jahr 25 Milliarden Euro umgesetzt. Bald könnten es 35 Milliarden sein. Jedes zehnte verkaufte Buch in Deutschland behandle diese Themen Spiritualität, Esoterik und Lebenshilfe. Einer Studie der Uni Hohenheim zufolge zählten rund 15% der Deutschen zu den spirituellen Sinnsuchern. Die Mitgliederzahl des Dachverbands für geistiges Heilen, Heidelberg, sei von 500 im Jahr 1999 auf jetzt rund 6.000 angewachsen. Nach Angaben von Britta Gerdes-Petersen, Chefin der Lebensfreude-Messen, die in Hamburg, Kiel, Lübeck und München bis zu 10.000 Besuchern stattfinden, ist Deutschland spiritueller geworden. Der Spiegel dazu, das moderne Lebensideal, so scheint es, setzt sich zusammen aus Bio, Eso, Öko, Lebensberuhigung, Selbstfindung, Yoga, Wohlstand. Doch dabei fehlten die Kirchen. Im neuen Sinnmarkt steht nicht mehr Gott im Mittelpunkt, sondern die Entspannung. Man will nicht mehr ins Paradies am Ende aller Tage, sondern ins Wellnesshotel nach Mecklenburg-Vorpommern oder zum Schamanen-Workshop auf Lanzarote. Gesucht werden nicht die Verwurzelung im Glauben, sondern das zügig verbesserte Daseinsgefühl. Ich fand es sehr interessant, dass der Spiegel solche Dinge schreibt und dass man da erkennt, in welche Richtung unsere Gesellschaft tendiert und wo wirklich eine große Suche liegt und auch eine Sinnsuche stattfindet, die von den Kirchen nicht aufgenommen wird. Und deswegen finde ich das so wichtig. Heilung ist ein biblisches Thema. Das ist ein Thema, wo Jesus am meisten darüber zu sagen hat. Er, der Hunderte, Tausende von Menschen geheilt hat wahrscheinlich. Aber es ist ein kontroverses Thema. Ich möchte es mit zwei Folien mal kurz thematisieren. Die sind auch schon älter. Der Tiki Küstenmacher hat eine schöne Folie gemacht. Super Heilungs-Power-Show. Gerade so diese Veranstaltung, wo dann gepredigt wird, kommt nach vorne, Jesus will euch heilen und du musst nur glauben und so weiter. Und dann sitzt da so ein Blinder und sagt, nein, danke, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und auf der anderen Seite, da haben wir die Kirchen, da haben wir ein anderes Problem. Und da kam, so wird es hier dargestellt, kommt so eine amerikanische Fernsehredaktion, die macht Aufnahmen in deutschen Gottesdiensten. Und dann kommt der Bericht, and here wir berichten aus einem deutschen Gottesdienst von einem Phänomen, das ist viel rätselhafter als die Toronto-Segen, totale Erstarrung. Das sind so ein bisschen die beiden Pole, zwischen denen man sich da bewegt. Und wir müssen uns fragen lassen, wie gehen wir damit um? Heilung ist ein biblisches Thema. Jesus hat sehr viele Menschen geheilt. Und trotzdem haben sie am Ende seines Wirkens, haben sich die meisten von ihm abgewandt. Und deshalb wird im Neuen Testament auch nirgends gelehrt, dass Heilung Menschen zum Glauben führt. Der Paulus sagt es so: Eine Begegnung mit Jesus, die findest du nicht unbedingt auf dieser Schiene, sondern der Glaube kommt aus der Predigt. Das heißt, aus dem Verstehen, was Jesus für mich getan hat. Aber die Bibel spricht es trotzdem als ein Thema an, ja, als Auftrag des Einzelnen und der Gemeinde. Und hier liegt ein Defizit, das den Esoterikern und Schamanen und Heilern aller Zeiten immer wieder den Nährboden gegeben hat. Ich möchte kurz drei Bereiche nennen, in denen Kirchen und christliche Gemeinden diesem Auftrag nicht gerecht geworden sind. Das erste, Auftrag verfälscht. Wenn zum Beispiel gesagt wird, dass man nur genügend glauben muss und dann alle Krankheiten geheilt werden, das stimmt einfach nicht. Das zweite Defizit, Auftrag entmythologisiert. Durch die liberale Theologie, wo Wunder in dem Bereich der Märchen und der Einbildung verbannt sind, entmythologisiert man das, was die Bibel uns sagt: Es gibt einen Gott, der heilt. Es gibt einen Gott, der Wunder tut, der Dinge tun kann, die du dir nicht vorstellen kannst. Ich lese da mal so ein Zitat von Bultmann. Bultmann ist einer der Theologen, die am meisten dazu beigetragen haben, dass die liberale Theologie, die historisch-kritische Theologie in Deutschland sich ausgebreitet hat. Er hat geschrieben: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Auftrag entmythologisiert. Und das dritte, irgendwie will er nicht. Auftrag einfach nicht wahrgenommen. Wie es in vielen Gemeinden leider auch in sehr bibeltreuen oft der Fall ist. Auch wenn wir uns weitgehend von diesen stark liberal-kritischen Lehrern abgrenzen, so sind wir doch in unserer europäischen Kultur stark auch von der Aufklärung geprägt und manchmal mehr, als wir uns das überhaupt bewusst sind. Eine spirituelle Welt mit ihren Wechselwirkungen auf das Leben, das verbannen wir ganz schnell ins Reich der Mythen und der Märchen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es erst richtig festgestellt bei mir, dass ich da ein Problem habe in dem Bereich, als ich in Afrika angekommen bin. Und als ich mit diesem ganz starken Glauben an die Geisterwelt konfrontiert wurde und als ich darüber manchmal gelächelt habe, was die alles glauben und dann Erfahrungen gemacht habe von dieser Welt, von dem Einfluss dieser Welt, die ich mir nicht vorstellen konnte. Heilung als Auftrag der Gemeinde. Jakobus 5, 13 bis 16. Das wollen wir jetzt miteinander lesen. Ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Verse 13 bis 16. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, das sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Wenn wir den Abschnitt davor lesen, dann spricht Gott, der Jakobus spricht dort im Kontext das Thema Geduld an. und Geduld im Blick auf die sichtbare Wiederkunft Jesu. Er sagt, wie die Bibel das überall sagt, Jesus kommt wieder auf diese Erde und ihr braucht Geduld dafür. Es geht darum, dass wir auf Gott warten können. Es geht um vertrauensvolles Warten, zielgerichtetes Warten. Das Wort Geduld im Griechischen bedeutet Langmut und man kann es mit den Begriffen lang und bemüht übersetzen. Es ist ein Warten, in dem man bemüht ist, darauf zu warten. Geduld aufbringt, darauf zu warten. Und es geht um ein zielgerichtetes Warten, um ein Denken in Gottes Maßstäben. Und genau in diesem Kontext spricht Jakobus dann das Krankengebet an. Das müssen wir in Erinnerung behalten, wenn wir uns jetzt näher damit beschäftigen. Und ich möchte zunächst einmal drei Dinge ansprechen, die wir im Laufe unserer vielen Umzüge und unterschiedlichen Gemeindeerfahrungen gemacht haben im Zusammenhang mit diesem Gebet. Das sind drei sehr unterschiedliche Beispiele. Das erste ist sehr spektakulär gewesen, als wir das, ich denke, damals zum ersten Mal so richtig mitbekommen haben. Wir waren in Neuchâtel im Sprachstudium und wohnten bei einer Frau, deren Tochter mit Wycliffe in Afrika gearbeitet hat. Und die musste evakuiert werden, lag in diesem Krankenhaus in Neuchâtel im Koma und hatte eine schwere Gelbsucht und die Ärzte hatten sie quasi schon aufgegeben. Und dann sind die Ältesten ihrer Gemeinde ins Krankenhaus gegangen und haben dieses Gebet praktiziert mit ihr. Und die Frau wachte kurz darauf auf und war gesund. Die Ärzte hatten keine Erklärung. Das war unsere erste Berührung damit, wo wir gemerkt haben, da ist etwas geschehen aufgrund von diesem Gebet von den Ältesten. Dann immer noch in Neuchâtel, weniger spektakulär, aber trotzdem genauso eindrücklich. Und das hat uns selbst betroffen, als unser zweiter Sohn Timon mit 2 Jahren schwer krank geworden ist. Und der Arzt konnte über längere Zeit nichts finden. Er ist schon gelaufen und dann hat er aufgehört zu laufen. Dann hat der Kinderarzt gesagt, wenn ein Kind, das gelaufen ist, nicht mehr läuft, da stimmt irgendetwas ganz Grundlegendes nicht mehr. Und dann hat er sich sehr dafür eingesetzt, dass man dem auf den Grund geht. Und sie haben auch länger nichts gefunden und dann haben die Ältesten dann gebeten von der Gemeinde, in die wir gingen, dass sie nach Jakobus 5 beten. Für sie war es auch irgendwie ein bisschen neu. Sie wussten nicht so richtig, wie sie das machen sollen. Soll man jetzt Öl nehmen oder nicht und wo soll man es hinmachen und so weiter. Das war alles ein bisschen kompliziert. Aber kurz nach diesem Gebet kam der Arzt auf die Spur. Und die Prognose der Ärzte war, der wird immer wieder Probleme haben. Er musste eine ganz starke Antibiotika-Behandlung machen, weil ein Wirbel hinten angefault war. Und die Ärzte sagten, der wird immer wieder Probleme haben, der wird nie richtig laufen können, der wird nie Sport treiben können. Heute macht er Halbmarathon, ist gesund, er läuft, kein Problem. Das war für uns so eine ganz persönliche Erfahrung. Und dann noch weniger spektakulär, als wir in Kamerun ankamen, wurde ich mit einem anderen Missionar zusammen, einem älteren Missionar, zu einer afrikanischen Bibelschulfamilie gerufen. Das Kind lag mit hohem Fieber und Krämpfen da und nichts hat geholfen. Und wir haben das Gebet nach Jakobus 5 dann dort gemacht. Das Kind blieb am Leben, aber behindert. Und die Eltern bekamen Zuversicht, den Jungen in Gottes Hände zu legen. Und wir konnten sie noch einige Jahre begleiten und haben gemerkt, wie gesegnet ihr Dienst ist und wie sie einfach im Vertrauen auf Gott auch diese Sache immer wieder an ihn abgeben konnten. Das war keine Heilung, aber sie wurden aufgerichtet, sie wurden getröstet, sie wurden gestärkt für ihren Dienst. Gott steht zu seinem Wort. Welchen Weg will er mit uns als Gemeinde, mit uns ganz persönlich gehen im Leiden und in Krankheit, die uns immer wieder total aus den Bahnen bringen. Und deswegen finde ich das Thema auch wichtig. Wenn wir krank werden, wenn etwas ganz Schwieriges in unser Leben hineinkommt, da fängt jeder an, irgendwo danach zu suchen. Ja, warum? Und wie komme ich da wieder raus? Und gibt es überhaupt eine Hoffnung? Vers 13 setzt die Überschrift: Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Leiden bergen bei uns Menschen immer die Gefahr der Verirrung in Niedergeschlagenheit, in Depression und den Selbstdreh um uns selbst. Das kennen wir. Und wichtig an dieser Stelle ist, Gott sagt hier nicht, leidet jemand, dann hat er ein geistiges Problem. Wir sind immer wieder ganz schnell dabei, erstaunlich schnell, hier irgendwelche seltsamen Verknüpfungen zu schmieden. Und ich bin auch so einer. Ganz schnell kommt mir dann, ja, warum ist es jetzt so? Warum lässt Gott es so zu? Habe ich da irgendwo was übersehen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und davor sollten wir uns zunächst einmal bei uns selbst und bei anderen hüten. Und dann kommt das Gegenteil. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Hochstimmung birgt die Gefahr des Übermutes, der Unabhängigkeit von Gott und damit der Gleichgültigkeit und der Selbstverherrlichung in sich. Beides hat eine ähnliche Dynamik. Leiden und Hochstimmung stoßen uns eigentlich immer in die Richtung vorwärts, in der wir ohnehin schon stehen. Wenn wir von Gott abgekehrt sind, dann stoßen uns die Leiden und auch die Hochstimmung immer weiter von ihm weg. Und wenn wir Gott zugewandt leben, dann bringen uns Leiden noch näher zu ihm. Und Hochstimmung bringt uns zur Anbetung seiner Gnade. Also wir merken hier, die Dynamik ist da. Es kommt nur darauf an, in welche Richtung sind wir gewandt. In welche Richtung werden wir getrieben. Und so sollte unser Leben als Christen eigentlich sein. Gott zugewandt, das bedeutet dann nach Römer 8, 28, und das ist ein Vers, da bin ich immer wieder am Buchstabieren. Ihr kennt den Vers auswendig, wenn ihr schon lange damit umgeht. Alles wird uns zum Besten dienen. Wenn wir Gott zugewandt sind, dann kann ich mit diesem Vers was anfangen. Dann kann ich anfangen zu sagen, Herr, ich mache jetzt einfach mal Stopp in meinen Gedanken, die so wirr durcheinander sind und die wieder in Selbstanklage oder sonst irgendwas verirren. Ich mache mal Stopp und ich glaube einfach mal dem, was du sagst. Du hast irgendwas vor mit dieser Situation und du wirst es so wenden, dass es mir zum Besten dient. Aber wenn ich das nicht glaube, dann werde ich immer wieder daran verzweifeln, was in mein Leben hineinkommt. Dann werde ich immer wieder Probleme haben. Und wenn ich das glauben kann, was der Paulus sagt, Gott dreht es immer wieder mir zum Besten, dann bedeutet das, Gott macht aus dem Schlimmsten etwas Gutes. Und das ist eine riesen Herausforderung, das zu glauben in so einer Situation. Genau an dieser Stelle geht es dann um das vertrauensvolle, zielgerichtete Warten, das Jakobus im Vers davor anspricht. Und erst auf dieser Grundlage spricht Jakobus dann das Problem der Krankheit an, im Vers 14. Und ich sage jetzt was, da muss man gut aufpassen, dass man das nicht falsch versteht. In der Bibel wird Krankheit grundsätzlich im Zusammenhang mit Sünde gesehen. Römer 6, 23, der Sünde sollt ist der Tod. Die Folge der Sünde ist das Sterben und auch das Getrenntsein von Gott, das gehört alles da rein. Krankheit als ein Vorbote des Todes gehört somit in diesen Zusammenhang hinein. Falsch und unbiblisch ist aber die Folgerung daraus, dass jedes Krankheitsleiden seine Ursache in einer besonderen Sünde hätte. Jesus widerspricht dieser Auffassung zum Beispiel in Johannes 9, 2, wo es um die Heilung des Blindgeborenen geht. Dort stellt Jesus die Frage, wer ist schuld? Stellen die Menschen die Frage, wer ist schuld? Er oder seine Eltern? Dass er blind geboren ist? Was ist da schiefgelaufen? Wer hat da einen negativen Einfluss gehabt? Und Jesus sagt, weder noch. sondern er, das ist gekommen zur Verherrlichung von mir, dass ihr erkennt, dass ich der gesandte Messias bin. Es lässt sich jedoch auf jeden Fall nicht bestreiten, dass jemand wirklich an Leib und Seele gesund sein kann, solange er nicht mit Gott im Reinen ist. Hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber ich denke, wir kommen der Sache auf den Grund. Gott geht es um Gesundheit des ganzen Menschen. Und das hat man selbst in der naturwissenschaftlichen Medizin erkannt, dass die Psyche eine ganz wesentliche Rolle beim körperlichen Genesungsprozess spielt. Das weiß man heute. Und deshalb spielt das Problem der Sünde immer auch mit hinein in das Problem der Krankheit. Nun hat Jesus aber das Problem der Sünde ein für alle Mal gelöst am Kreuz. Müssten damit nicht auch alle Folgen der Sünde beseitigt sein? Und damit auch Krankheit als Folge der Sünde? Im Jesaja 53,4 haben wir einen Vers, der oft in diese Richtung zitiert wird. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er und unsere Schmerzen lud er auf sich. Es verhält sich jedoch genauso wie mit der Sünde in unserem Leben als Christen. Trotz neuer Kreatur sündigen wir immer noch. Wir haben einen neuen Menschen bekommen, der eigentlich nicht mehr sündigen muss. Aber Gott hat uns einen Weg geschenkt, Sünde loszuwerden, zu überwinden, frei zu werden. Und genauso spielt Krankheit auch immer noch eine Rolle. Gott hat sowohl dem Kranken als auch der Gemeinde einen Weg gezeigt, damit richtig umzugehen. Ich habe 4 Bereiche entdeckt, die das hier ansprechen. Das erste ist der Kranke. Im Vers 14a, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten. Und hier wird ganz deutlich gesagt, der Kranke selber ist zuerst mal angesprochen. Und das ist hier wichtig. Krankheit vereinsamt. Ich werde abgeschnitten von meiner Umgebung, von meinen Geschwistern. Aber gerade in der Krankheit bräuchte ich jemand, der mir hilft, meinen Blick in die richtige Richtung zu lenken. Der mit mir über Selbstmitleid und Nörgeln hinweghilft, der mir einen Weg zeigt, darüber hinwegzukommen. Und wenn es eine lange Krankheit ist, da wissen auch Ehepartner, die sind manchmal total überfordert, sie kommen nicht mehr damit zurecht. Und trotzdem wird hier zunächst einmal die Initiative des Kranken selbst angesprochen. Hier ist nicht die geringste Andeutung, dass jetzt eigentlich die anderen zeigen müssten, wie sehr sie an einem in der Not denken. Es soll hier eindeutig anders herumlaufen. Der Kranke selbst hat die erste Verantwortung, dieses Angebot Gottes im Zusammenhang mit dem Gebet der Ältesten und der Bitte um Heilung in Anspruch zu nehmen. Und deswegen ist es auch ein Predigtthema für die Gemeinde. Wir müssen das wissen, was Gott von uns möchte. Es geht um das Gebet des Glaubens, Vers 15. Nicht um eine fast magisch anmutende Handlung, auch wenn man das bei diesem zeremoniellen Beiwerk, das dann da genannt wird, mit Salbung und Öl denken könnte. Und wichtig ist auch noch, glauben müssen alle Beteiligten. Vertrauen, dass Gott die Situation vollkommen und schlagartig verändern kann. Aber auch Vertrauen, dass Gott keine Fehler macht, wenn er anders auf das Gebet antwortet, als es unseren Vorstellungen entspricht. Der Kranke. Das zweite ist die Gemeinde. Vers 14b. Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Die Gemeindeleiter werden hier speziell angesprochen. Es gibt in diesem Zusammenhang keinerlei Aussage, dass es etwas Besonderes für ganz bestimmte Fälle wäre. Das steht hier nicht. Zum Beispiel, wenn jemand schon im Sterben liegt, man hat es im Laufe der Kirchengeschichte dann so interpretiert, die letzte Ölung. Sicher geht es hier nicht um einen einfachen Schnupfen oder eine medizinisch klar definierbare und einfach behandelbare Krankheit, sondern um eine Not an Leib und Seele, die man glaubensmäßig selbst nicht bewältigt. Und die gibt's manchmal ganz massiv. Ich kenne das auch ganz gut aus meinem Leben. Es wird auch nicht erwähnt, dass die Ältesten das für richtig und angebracht halten müssen. Steht auch nicht hier. sondern es geht hier um einen klaren Auftrag Gottes. Fast um eine Selbstverständlichkeit. Fast um einen integrierten Bestandteil der Gemeindearbeit. Das gehört dazu, genauso wie alles andere in der Gemeinde dazugehört. Und dann der praktische Ablauf des Krankengebets. Die Ältesten sollen den Kranken mit Öl salben im Namen des Herrn. Gebet und Salbung mit Öl hat eine lange Tradition in der Bibel. Kranke Juden suchten lieber einen Rabbi als einen Arzt auf. Der Rabbi salbte sie mit Öl und betete für sie. Der römische Arzt Galen bezeichnete dies sogar als das beste aller Heilmittel. In der Geschichte vom barmherzigen Samariter, Lukas 10, nimmt der Samariter Öl und Wein zur Wundpflege. Und im Laufe der Kirchengeschichte wurde über viele Jahrhunderte das Salben mit Öl als Heilmittel für die Kranken verwendet. Erst 852 nach Christus entstand daraus das Sakrament der letzten Ölung, die Vorbereitung auf den Tod, die aber jeder biblischen Basis entbehrt und nicht dem Kontext dieser Aussage hier entspricht. Salbung im Namen des Herrn. Dieser Zusatz deutet an, dass es um mehr geht als um die heilende Wirkung des Öls. Das ist also keine Empfehlung für natürliche Heilmittel, so gut es ist, wenn man sich darum kümmert. Wie an vielen Stellen in der Bibel bezeugt, geht es um ein Zeichen der Salbung durch den Heiligen Geist. Und es geht um das, was bedeutet Salbung durch den Heiligen Geist. Es geht um das, was Römer 15, 13 eigentlich sehr, sehr gut zum Ausdruck bringt. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das muss man sich mal richtig vornehmen, diesen Vers. Salbung durch den Heiligen Geist, was der Heilige Geist in uns bewirken kann und in einem kranken Menschen bewirken kann. Der Gott der Hoffnung erfüllt euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Das schafft Gott. Aus einer Depression, aus einer Hoffnungslosigkeit Menschen zu machen. Du hast es vorher im Psalm vorgelesen, deren Angesicht strahlt vor Freude. Wo die ganze Last weggenommen ist und das Vertrauen in einen Gott da ist, der an meiner Seite steht, der mich liebt, der mit mir durch dick und dünn geht, der mit meiner Sünde fertig wird, der mit meinem Versagen fertig wird, der eine Liebe hat, die ich mir nicht vorstellen kann. Das ist das, was mit diesem Gebet geschehen soll. Der Heilige Geist gibt Kraft in das Innere eines Menschen hinein, die sich dann auch bis in das Leibliche hinein auswirkt. Und zum Dritten die Auswirkungen dieses Gebeten, Vers 15. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Es handelt sich um ein Gebet des Glaubens. Und damit sind Menschen angesprochen, die in Christus sind, in der Lebensgemeinschaft mit ihm stehen. Die Jesus ihr ganzes Vertrauen entgegenbringen. Und das gerade dort, wo man nichts sieht als das Problem. Dieses Glaubensgebet hat drei Verheißungen. Das erste, es wird den Kranken retten. Rettung im Neuen Testament bedeutet immer zuerst Rettung vom zweiten Tod. Das heißt von der ewigen Verlorenheit. Von dem getrennt sein von Gott einmal. Wenn er wiederkommt oder wenn ich sterbe, dann stehe ich vor Gott und dann sagt die Bibel ganz klar, es gibt diesen zweiten Tod. Das, was du als zweiten Tod erfahren wirst, du wirst die Trennung von Gott so richtig erfahren, wenn du nicht zu ihm gehörst. Und da sollte keiner hinkommen an diesem Punkt. Und das ist unser Auftrag, wofür wir uns einsetzen müssen, dass wir den Menschen das sagen. Pass mal auf, es kommt der Punkt, wo du vor Gott stehst Und wo es furchtbar für dich enden kann, wenn du nicht vorher mit ihm das klar gemacht hast. Rettung im Neuen Testament bedeutet das. Diese Gewissheit steht über allem leiblichen Wohlergehen und ist letztlich auch die Voraussetzung dafür, dass der Kranke sich wieder bewusst wird, mein Leben ist eindeutig in Gottes Hand, egal was kommt. Und das ist die allererste Verheißung, die hier betont wird. Er wird den Kranken retten. Man weiß ja heute um die engen psychosomatischen Zusammenhänge in Krankheitsverläufen, dass hoffende Menschen eben viel größere Chancen haben, auch mit schweren Krankheiten fertig zu werden, als solche, die schon alles aufgegeben haben. Und das klingt sicher hier auch an. Aber es geht um noch viel mehr. Rettung von der Bibel her gesehen geht über den Tod hinaus. Diese Rettung schenkt einem Menschen die Geborgenheit, die er eben nur in Christus finden kann. Die kein Mensch kennt, wenn er Christus nicht kennt. Und das ist Rettung. Das Gebet wird den Kranken retten. Das wird ihm deutlich machen, du gehörst mir. Und ich bin in deinem Leben am längeren Hebel. Und ich führe das und ich mache es richtig. Und das Zweite, der Herr wird ihn aufrichten. Nicht unbedingt dem Beter, obwohl das häufig auch der Fall ist. Es handelt sich hier eindeutig nicht um eine Verheißung, dass das Krankengebet immer zu körperlicher Heilung und Befreiung von Krankheit führt. Das steht nicht hier. Und deshalb ist auch das Bewusstsein der göttlichen Rettung im Vorfeld so wichtig. Es geht in allererster Linie darum, dass diese göttliche Kraft in den Kranken hineinströmt oder hineingeströmt ist und ihn erfüllt. Dass der Kranke wieder neue Kraft bekommt. Dass er merkt, dass Gott ihn anrührt und dass er ihn nicht vergessen hat. Dass das Feuer der Hoffnung wieder neu in ihm entfacht wird. Und dass er sich geborgen in Gottes Hand weiß, egal wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Leute getroffen habt. Menschen, die ziemlich krank waren, Christen waren und wo du hingegangen bist und du hast was mitgenommen. Du bist dort weggegangen und hast gedacht, Mann, so möchte ich auch sein. So möchte ich das Leiden auch ertragen können. So möchte ich auch Hoffnung haben können und Freude haben können in dem Leid drin. Das gibt's und das macht Gott. Und das kann Gott durch so ein Gebet machen. Das haben wir selber auch immer wieder erfahren, wo wir seither an solch einem Krankengebet beteiligt waren. Der Herr richtet auf, wie kein Mensch aufrichten kann. Man kann sich das nicht vorstellen. Man kann es nur erfahren. Und das Dritte, wenn er Sünden getan hat, werden sie ihm vergeben werden. Ich habe schon zu Beginn angesprochen, Sünde spielt immer wieder eine Rolle in unserem Leben. Wenn wir schwach und krank sind, dann empfinden wir den Zusammenhang von Krankheit und Sünde vielleicht ganz besonders. Sünde, das Negative in unserem Leben. All das, was so schief läuft. Und wo wir manchmal an anderen Menschen so deutlich merken und bei uns immer wieder uns bewusst werden, wenn wir so richtig daneben waren. Uns mal wieder so richtig bewusst wird, das war mal wieder total daneben. Sünde, die uns von Gott trennt. Die uns in alles Mögliche hineintreibt und von Gott wegtreibt. Und das empfinden wir dann ganz besonders, wenn wir schwach und krank sind. Ob da nun Sünde war oder nicht, dieses Gebet wird auch diesen Bereich bereinigen. Der ganze Mensch kommt vor Gott in Ordnung, wie nach einem Vollbad. Da wird nicht doch noch irgendetwas zurückbleiben, was an Verunreinigung erinnert, sondern alles wird klar und bereinigt sein. Der Kranke kann wieder mit offenem Herzen vor Gott stehen. Und das ist eigentlich das Genialste, was es gibt. Wenn ich vor Gott mit offenem Herzen dastehen kann und sagen, Herr, ich bin so froh, dass du mit mir zufrieden bist, dass du mich liebst, dass du mich so annimmst, wie ich bin, dass ich zu dir kommen kann mit meinen Anliegen und du hörst mir zu und du nimmst mich ernst und du bist da Und du führst Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht beeinflussen. Die machst du. Wenn das stattfindet, wenn ein Kranker wieder offen vor Gott stehen kann, dann kann er auch seine Krankheit abgeben und kann sagen, Herr, du machst richtig. Ich lasse in deine Hände los. Und wir haben es durch die Beispiele am Anfang gesehen, Gott wirkt sehr, sehr unterschiedlich. Und genau dieser Bereich wird dann im Vers 16 zum Schluss nochmal angesprochen. Das ist der letzte Punkt hier, der Rahmen, in den das Krankengebet eingebettet sein soll, Vers 16. Ich verstehe diesen Vers wie eine Art Zusammenfassung von 13 bis 15. Es geht da um Bekennen und Vergebung. Zunächst einmal der erste Teil hier auch aus der Neuen Genfer Übersetzung. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es geht um Beseitigung der Schranken zwischen uns Menschen und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander. Es geht um Beseitigung dessen, was uns von Gott trennt und was uns zwischen uns Menschen trennt. Es handelt sich jedoch nicht um ein Werk, das getan werden muss, bevor Heilung eintritt, sondern es geht um die Basis unserer Beziehung zu Gott. Epheser 4, 30 bis 32 bringt das sehr gut zum Ausdruck. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist die Beziehung, die Basis unserer Beziehung zu Gott, dass er uns vergeben hat. Und genauso soll das auch zwischen uns funktionieren. Das Bekennen unserer Sünden vor Gott und Menschen, ich habe das mal sehr eindrücklich in Kamerun erlebt. Ich war über einen längeren Zeitraum immer wieder krank, und also mehr krank als gesund, und es ist sehr zermürbend, vor allem wenn es dann 35, 40 Grad hat. Und schlussendlich hatte ich den Wunsch, dann mit den afrikanischen Geschwistern unserer Gemeinde, wo wir ab und zu hingingen, einfach mit ihnen das Gebet nach Jakobus 5 zu praktizieren. Und sie haben diese Aufforderung zur Bereinigung von Sünden dann, wo wir das gelesen haben, haben sie sehr ernst genommen und sind dann so richtig in die Tiefe gegangen. Und für mich war das so ein Erlebnis, wie ich es selten hatte, dass einfach da Dinge dann bekannt wurden voreinander, die schon lange geschwelt haben. Und man hat es plötzlich aufgrund von diesem Gebet einfach dann bekannt voneinander und hat gesagt, du, das tut mir echt leid, da habe ich wegen dem und dem so lang so reagiert. Und dann wurde das bereinigt, und mir kam es fast so vor, als wäre das Gebet nachher für meine Krankheit so zweitrangig, drittrangig, viertrangig gewesen. Es ging einfach um die Bereinigung der Sünde, und schon allein das hat uns aufgebaut und hat uns eine Kraft gegeben, die wir einfach uns gar nicht vorstellen hätten können vorher. Da kam so viel in Ordnung. Und ich bin geistlich gestärkt nach Hause gegangen. Ich wusste nicht, wie geht's weiter mit der Krankheit, aber auch in dem Bereich hat Gott geschenkt, dass ich bis zum Heimataufenthalt dann nicht mehr krank geworden bin. Aber das war fast zweitrangig. Das andere, das tat so gut. Das Gebet vermag viel, wenn es wirksam gemacht wird. Vers 16b. Oder in der Neuen Genfer Übersetzung, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Das ist eine gewaltige Verheißung. Wenn wir von unserer Seite her das machen, dann geschieht Vertrauen und Erwartung. Dann ist das, was Gott in uns bewirken möchte. Dass ich als rechtmäßiges Kind meines Vaters vor ihn komme. Egal, wie es bei mir aussieht, Ich bin sein Kind geworden. Er hat mir den Stempel aufgedrückt, haben wir vorhin im Epheserbrief gesehen. Er hat gesagt, du bist jetzt mein Kind, du bist mein Erbe. Du hast ein Recht drauf. Du darfst dich mein Kind nennen. Und dass ich voller Vertrauen und Erwartung zu diesem Vater komme. Und von Gottes Seite her wird dieses Gebet wirksam gemacht durch Jesus Christus selber. Unser hoher Priester, wie er im Neuen Testament, im Hebräerbrief bezeichnet wird, der für uns vor Gott eintritt. Mit am eindrücklichsten, ist mir vor kurzem mal so bewusst geworden, ist es eigentlich auch bei der Verleugnung des Petrus geworden. Und das möchte ich einfach nochmal kurz zitieren, hier Lukas 22, 32. Jesus sagt es voraus, der Petrus glaubt es ihm nicht. Nein, niemals, Herr, das passiert nie. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und nachher passiert es genau so, wie Jesus das gesagt hat. Was für eine Beschämung, man muss sich das mal vorstellen. Da ist im Petrus alles zusammengebrochen. Und dann sagt Jesus hier, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Als keiner mehr auch nur einen Pfifferling auf den Petrus gegeben hat, nach der Verleugnung, da wusste er, Jesus hat für ihn gebetet. Er hat es ihm vorausgesagt, er hat für ihn gebetet. Satans Ziel ist, dass wir unseren Glauben verlieren und sagen, jetzt ist sowieso alles egal. Wir kennen das vielleicht, ne? Gibt so Momente, da waren wir ziemlich stark daneben und dann kommt manchmal so der Gedanke, jetzt ist sowieso alles egal. Ich liege sowieso total daneben. Und das ist Satans Ziel. Aber Jesus betet für dich. Er hat dich brutto erkauft. Er hat genau gewusst, wer du bist. Mit allem drum und dran. Das war für ihn keine Überraschung. Ah, der kommt zum Glauben und jetzt sündigt er nochmal. Und macht nochmal so eine Dummheit. Fällt so weit weg von mir. Wie der Petrus. Er hat es gewusst. Und er hat dich brutto erkauft. Und deswegen, von Gottes Seite her, wird dieses Gebet wirksam durch Jesus Christus selber. Und es wird wirksam durch den Heiligen Geist. Römer 8, 26, noch ein Vers, der echt genial ist. Dabei hilft uns der Heilige Geist in allen unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Das kann ich nur glauben. Aber das ist so toll, wenn ich es glauben kann. Wenn ich das annehme und sage, Herr, ich habe heute Morgen in der stillen Zeit wieder so wirr gebetet, da kamen so viele andere Gedanken und ein paar Sätze gingen dann an dich und der ganze Rest meines Gebets war mit irgendwelchen Gedanken beschäftigt, die überhaupt nichts mit dir zu tun gehabt haben. Der Heilige Geist vertritt mich vor Gott. Er weiß, was er da rausfiltern kann aus dem ganzen Wirrwarr meiner Gedanken und was er zu Gott bringt und Gott nimmt es an. Gott steht zu seinem Wort. Er möchte uns helfen, Krankheit, Leiden und Not zu überwinden. Er möchte uns echt helfen, weil er weiß, was das mit uns macht. Und er fordert uns auf, sein Hilfsangebot wahrzunehmen, um das zu erfahren. Und damit schließe ich ab mit einem Satz oder einem Vorwort von Roland Werner in einem Buch, das er über Wunder da so zusammengefasst hat. Und das hat mich sehr angesprochen. Er hat geschrieben, beten heißt ja, mit seiner Not, mit seinen leeren Händen und seinem fragenden Herzen zu Gott zu kommen. Eins wird dann immer geschehen. Eine Begegnung mit ihm, dem lebendigen Herrn. Denn das ist das übergeordnete Ziel. Es geht im tiefsten nicht um körperliche Heilung, sondern um eine Begegnung mit Gott. Warum geht es nicht in erster Linie um die Heilung? Weil du wirst geheilt und irgendwann wirst du wieder krank. Und irgendwann wirst du so krank, dass du stirbst normalerweise, wenn Jesus nicht vorherkommt. Ne? Und deswegen ist es, es geht im Tiefsten nicht um körperliche Heilung, sondern um eine Begegnung mit Gott. Um neues Vertrauen auf ihn und um neue Erfahrungen seiner Liebe. Und die kann und wird in vielen Fällen Heilung mit einbeziehen. Heilung an Seele und Leib. Und so bleibt am Ende das Lob Gottes über das, was er tut. Und das ist das Ziel. Das Lob Gottes über das, was er in meinem Leben tut, das ist immer das Ziel. Weil dadurch bin ich ein Licht für ihn. Mein Lob Gottes bringt Licht in diese Welt und steckt andere an. Wenn Gott dich jetzt heute Morgen angesprochen hat, wenn du dir bewusst wurdest, dass dir dieses Vertrauen in Gott fehlt, dass du dich danach sehnst, Gott so zu begegnen, dass dein Gebet bei ihm ankommt. Wenn du diese Sehnsucht in dir hast, dann nimm das in Anspruch, was wir jeden Sonntag hier anbieten. Dann geh während dem nächsten Lied, das wir miteinander singen nachher, in den Gang. Da stehen Leute jeden Sonntag, die sind bereit, mit dir zu beten. Lass deine ganze Enttäuschung, das ganze Versagen, die ganzen Verletzungen, den ganzen Unglauben aus deinem Herzen nehmen. Gott möchte das rausnehmen. Dann nimm das heute in Anspruch. Dann tu diesen Schritt und nimm das, dieses geniale Angebot Gottes einfach in Anspruch. Und du wirst etwas erfahren, was du nie erfahren hast. Du wirst die Nähe Gottes verspüren, wie du sie nie verspürt hast. Und wenn du schon länger an einer Krankheit leidest und dich danach sehnst, von Gott aufgerichtet und angerührt zu werden, oder wenn du vielleicht auch schon in eine Sackgasse damit geraten bist und dein Glaube schwach geworden ist und du kein richtiges Vertrauen mehr zu Gott hast, dann komm nach diesem Gottesdienst hier nach vorne und rede mit uns. Dieter kann leider heute nicht da sein. Er hat gesagt, wir sollen dann einfach einen Termin abmachen. Er ist krank, er hat die ganze Woche Zeit. Man kann gerne dann zu ihm kommen. Nimm das in Anspruch, was Gott dir in seiner Großzügigkeit anbietet. Aber du musst es in Anspruch nehmen. Das können wir nicht für dich machen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in dir so einen wunderbaren, großen Gott haben. Und es übersteigt oft unsere Vorstellungskraft, wie tief deine Liebe ist zu uns Menschen. Wir können es uns manchmal überhaupt nicht vorstellen, dass du uns wirklich liebst. Und wir möchten vor dich kommen, Herr, und dich bitten, dass du in unsere Gedanken, in unser Herz hineinkommst und dass du uns hilfst, diese großartigen Angebote von dir wirklich anzunehmen. Dass wir das, was du sagst, auch wirklich in unser Herz aufnehmen. Dass es uns in unserem Innersten verändert, indem wir erfahren, Herr, du stehst zu uns. Und dir ist nichts wichtiger, als dass wir mit diesen Dingen, die uns durcheinander bringen, die uns in eine falsche Orientierung bringen, die uns zu schaffen machen, ob das Krankheit ist oder ob das Versagen ist, dass wir das zu dir bringen und dass du es heilen kannst, dass du es wegnehmen kannst, dass du uns neue Hoffnung schenken kannst. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns dabei hilfst, dir den Raum zu schaffen in uns, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und wenn jetzt hier Leute sind, die diesen Schritt noch nicht getan haben, dann möchte ich für sie bitten, Herr, dass du ihnen hilfst, den Schritt zu tun, auf dich zu. Und dass du in ihr Leben hineinkommst. Und wenn jemand hier ist, der schon lange mit Krankheit zu kämpfen hat und mit Entmutigung, Herr, dann gib ihm den Mut, auch das in Anspruch zu nehmen, was du uns in deinem Wort gegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du ein Gott bist, der die Arme weit ausgebreitet hat und darauf wartet, dass wir in diese Arme springen. Und so segne du uns auch an diesem Tag, Herr. Amen.